Ja, schönen guten Morgen. Mein Thema für heute ist die wunderbare Gnade Gottes. Und ich versuche mir oft vorzustellen, wie es zur Zeit Jesus war und wie die Jünger damals lebten. Oder wenn ich die Briefe des Apostels Paulus und von seiner Reise lese, die Art und Weise, wie er die gute Nachricht, das Evangelium verkündet, die Bedeutung erklärt und den Menschen die Liebe Gottes nahebrachte. Er kam in völlig unbekannte Städte, um Jesus als den Retter der gesamten Menschheit vorzustellen. Er löste damit eine soziale, kulturelle und geistige Revolution in allen Völkern und Städten, die sogar die damalige Haupt- oder Welthauptstadt Rom erreichte. Einer der wichtigsten Punkte für Paulus war zweifellos die Lehre von der Gnade Gottes. Viele von uns haben Sätze gehört oder ausgesprochen wie: Kann jemand mir helfen? Nochmal. Gott sei uns gnädig. Oder möge die Gnade Gottes mit dir sein. Ich stelle mir vor, wie Paulus Menschen, die nie von Jesus gehört hatten, wie die Römer und Menschen, die unter strengen religiösen Gesetzen lebten, wie die Juden, die Gnade erklärt. Briefe wie der an die Hebräer oder an die Gallier geben uns eine Vorstellung davon, wie dies geschah. Und ich möchte heute anknüpfen, wo Jürgen in seiner Predigt letzten Sonntag geendet hat. Er hat uns erläutert, dass Jesus mit der Bergpredigt die Regierungserklärung für sein Reich, das Himmelsreich, vorgestellt hat. Er zeigte uns die Identität der Bürger dieses Reichs aussieht und was, wie das aussieht und was wir aus dieser Identität gewinnen können. Und danach Jesus, und nachdem Jesus das getan hat, fährt er in der Bergpredigt fort und belehrt uns über das Gesetz. Es ist wichtig zu bemerken, dass er das zuerst sagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und die Bergpredigt wird oft verstanden als eine Anleitung zu einem guten gelebten Leben. Und in gewisser Weise ist das genau so, ein gutes Leben. Und Jesus zeigt uns hier unter anderem, was wahre gelebte Frömmigkeit im Wesen ist. Aber in erster Linie korrigiert Jesus hier das falsche Verständnis und die falsche Anwendung der Gebote Gottes. Er erklärt, welche Stellung das Gesetz im Heilsplan Gottes hat. Was meint Jesus, das steht in Matthäus 5, was meint Jesus, wenn er da sagt, ich warne euch, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten oder Pharisäer. Eigentlich, das ist es nicht genügt, wenn wir im Umgang mit dem Gesetz so sind, wie sie gewesen waren. Weil Jesus sagt, ich warne euch. Das Reich überhaupt nicht für uns. Das überfordert uns. Das können wir nicht schaffen. Wir können nicht so sein wie diese Leute, die ganz genau alle Gesetze verfolgen haben. noch gerechter als sie schaffen wir nicht. Und Jesus sagt hier, Leute, ich warne euch, eure Gerechtigkeit muss noch besser sein und das war schon gut. Wie sollen wir das schaffen? Was können wir hier verstehen? Und was Jesus hier erklärt, ist Folgendes. Du denkst, dass du das Gesetz gehalten und Gerechtigkeit genügend getan hast, wenn du niemand umgebracht, nicht mit der Frau eines anderen geschlafen, deiner Versprechen äußerlich eingehalten hast, nett mit deinen Nachbarn bist und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist Irrtum. Du hast das Gesetz schon gebrochen, wenn du dich übermäßig über jemand aufregst, fast jeden Tag. Aber nicht zu Hause. Wenn du nicht alle deine Feinde liebst und dein Blick hängen geblieben ist an bestimmten Körperteilen, die einer anderen Frau als deine gehört. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das Gesetz soll nicht nur ein äußeres Verhalten regeln, sondern jede Regung deines Willens, meines Willens, meiner Gedanken, deiner Gedanken, deine Wünsche bestimmen soll das machen. Es ist kein Verhaltskodex für uns, sondern ein unbestechlicher Maßstab unserer Lebensäußerung. Überfordert dich das? Für mich ist das zu viel. Und genau das ist der Moment, ich glaube, in dem das Gesetz anfängt, seinen Zweck in mein Leben zu erfüllen. Denn selbst wenn ich es irgendwie schaffen sollte, alle nach außen gerichteten Verhaltensregeln einzuhalten, so ist mir doch unmöglich, alle meine Gedanken zu kontrollieren. Und ich muss gestehen, Jesus, es ist für mich unmöglich, so gerecht zu leben wie die Pharisäer. Dass ich das schaffen könnte, sogar Bürger dieses Reichs zu werden, wenn so ist. Soll ich besser sein und das Himmelsreich bekommen? Durch Gesetz werde ich nicht schaffen. Bin ich zu klein, bin ich zu schwach? Und das jeden Tag, mit meinen Gedanken, mit meinen Taten. Und vielleicht bin ich nur ich, die so lebe. Ich brauche Gottes Gnade. Ich brauche Jesus, ich brauche Gott, ich brauche deine Gnade. Das Gesetz ist ein Mittel, durch das uns Gott zu Christi Gnade führt oder treibt. Gott hat von Anfang an beabsichtigt, uns durch Gnade die Erlösung zu schenken. Das Gesetz war dazu da, um zu zeigen, wie mich und dich davon überzeugen, dass du durch Gnade erlöst werden kannst und musst. Aber was wissen wir heute über Gnade? Was bedeutet die Gnade für dich und für mich? Was lernen wir zum Beispiel von Paulus über die Gnade? Was hat er gesagt? Wie hat er gelebt? Wie sollen wir leben? Und der Begriff und die Bedeutung der Gnade Gottes ist in der Tat sehr wichtig für uns. Denn sie ist die Grundlage unserer Rettung. In Epheser 2,8 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Durch Gnade sind wir gerettet. Und das Konzept der Erlösung durch Gnade ist nur, und Gott sei Dank, im Christentum zu finden. Das gibt es keine andere Religion, das gnädig oder Gnade geben kann. Nur durch das Opfer Jesu am Kreuz, der Erlösers, ist es möglich, den Mensch von Gott gerechtigt zu werden. Die Gnade Gottes befreit uns von der Sünde, rechtfertigt uns vor Gott, rettet uns vor der ewigen Verdammnis und hebt uns in den Status von Kinder Gottes. Das macht diese Gnade zu uns oder mit uns. Können Sie heute eine Definition oder Bedeutung von Gnade geben? Wie sieht die Manifestation von Gottes Gnade in unser Leben aus? Und ich möchte heute durchgehen hier und ein paar Definitionen geben von Gnade. Und Gnade ist die Verwehrung von Wohlwollen an jemand, der kein Recht dazu hatte. Unverdiente Gunst. Wir hatten kein Recht auf das ewige Leben bei Gott. Aber Gott gab seinen Sohn Jesus und gewährt es uns aus Gnade durch ihn. Es kommt jetzt etwas sehr Interessantes. Im Griechischen heißt das Wort Charis. Das Wort, das mit Gnade übersetzt wird. Und hat viele Bedeutungen, zum Beispiel Anmut, Anziehungskraft, Gefallen, Güte, Segen, Gunst oder Hilfe. Das ist auf Griechisch. Diese Eigenschaften nimmt Paulus als guter Missionar von dem Alltagsleben der Griechen mit. Er musste irgendwie zeigen, wie Gnade aussieht. Heute würde es uns vielleicht sogar schockieren, wie Paulus damals gemacht hat, weil Grazie, Charis waren die griechischen Göttinnen damals. Sie symbolisieren Dankbarkeit, Freude, Güte und Paulus hat das übernommen. Und später Paulus fügte andere Bedeutung hinzu, zum Beispiel Wohlwollen in Apostelgeschichte, Römerbrief, Galater. Er verwendet es als Gruß in seinen Briefen oder als Segenswort Wort am Ende seiner Epistel. Aber Paulus sagt, Gott ist der Gott aller Gnade. Gott ist der Gott aller Gnade. Paulus erklärt nachdrücklich, dass die Gnade nur von Gott gegeben werden kann. Und seine Gnade ist ausreichend. Gottes Gnade ist ausreichend. Die Gnade Gottes hat sich uns in Jesu Christus durch sein Opfer am Kreuz von Golgotha offenbart, sichtbar gemacht. Wir können die Gnade in zwei Kategorien teilen. Das ist vielleicht neu. Aber die erste ist die allgemeine Gnade. Die unverdiente Gunst Gottes, die den Menschen ihre Existenz ermöglicht. Und diese Gnade, die alle Menschen gemeinsam haben, alle. Der Mensch kann nur durch die Gnade Gottes weiterleben. Auch wenn er gesündigt hat, kann er weiterleben. Wenn es nach dem Prinzip der Gerechtigkeit, wenn diese, auf dieser Prinzip würde, müssen wir alle, nachdem wir ihn einmal gesündigt haben, tot sein. Weil Gerechtigkeit bedeutet, hast du was Schlechtes gemacht, kommt Strafe. Ein Beispiel, als Adam und Eva sündigten, sie hatten in dem Moment körperlich sterben müssen, aber sie starben nur geistig. Durch die Gnade werden uns zusätzlich Jahre des Lebens geschenkt. damit wir die Chance haben, uns mit Gott zu versöhnen. Diese Gnade sorgt bis heute dafür, dass Menschen nicht sofort sterben oder in der Hölle kommen, sobald sie sündigen. Hast du schon so in dieser Richtung gedacht? Gott kann weiterhin Sünder segnen, die nur den Tod verdienen. Nicht nur diejenigen, die schließlich gerettet werden, sondern auch Millionen, die niemals gerettet werden, deren Sünden niemals vergeben werden, weil sie nie um ihre Vergebung bitten. Aber warum macht Gott das so? Warum hat Gott so geplant? Weil Gott ist geduldig. Geduldig mit uns. Und war sehr geduldig mit mir. Mit meiner Art von Leben, von Denken. Weil er will nicht, dass jemand verloren geht. In 2. Petrus, Vers 3, 9 lesen wir, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße finde. Gott freut sich unbändig über jeden Mensch, der verstehen und einzieht, wie sehr er die Gnade Gottes braucht. Und Gott bleibt immer noch geduldig mit uns, mit unserer Welt. Weil Gott möchte den Menschen Freundlichkeit und Barmherzigkeit entgegenbringen. Auch den Undankbaren und Bösen. David sagt in Psalm 145, der Herr ist gut zu allen, sein Erbarmen reich für alle seine Geschöpfe. In Markus 10, 21 lesen wir die Geschichte von Jesus, als er mit dem reichen jungen Mann spricht. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und dieser Blick der Liebe sieht er die Menschen an. Mit diesem Blick der Liebe sieht er die Menschen an. Jesus hat diesen Mann gesehen und hat Barmherzigkeit gezeigt. Auf dem Weg weit von Jerusalem, er guckt nach Jerusalem und weint, weil er hat diesen Menschen geliebt. Noch ein Punkt, um die Gerechtigkeit Gottes zu demonstrieren. Wenn Gott die Sünder immer wieder zum Glauben einlädt und sie sich seinen Einladungen verweigert, wird Gottes Gerechtigkeit, sie zu verurteilen, viel deutlicher sichtbar. Leute, Gnade ist bis Jesus oder bis wir zu Jesus sind und kommen die Gerichte, dann ist es zu spät. Ein anderer Punkt ist, um die Herrlichkeit Gott zu zeigen. Diese Herrlichkeit wird uns alle jeden Tag vor Augen geführt. Durch die unzähligen Segnungen, die wir erhalten. Durch die Welt des Lebens und ihre Wunder. Gnade ist immer noch da. Gott ist immer noch geduldig. Und es gibt eine andere Form von Gnade. Und diese andere Form öffnet uns den Weg. Und mit ihm der Schöpfer des Universums, dem König der Könige, der heiligen Gott, eine Beziehung zu treten. Und diese Gnade ist ein Geschenk für uns, dass das Ungerechte rechtfertigt, das Verhasste rettet, das Unverzeihliche vergibt und den Sterbenden Leben gibt. Jesus ist die Gnade Gottes. Denn die Gnade Gottes ist offenbart worden und hat allen Menschen das Heil gebracht. Das ist ein Geschenk zu uns. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er allen Menschen retten will, Titus 2,11. Das ist besondere Gnade, die Erlösende. Das ist die unverdiente Gunst Gottes, die in Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha konkret wurde. Durch sie rettet und rechtfertigt Gott den Sünder und macht ihn zu einem Kind Gottes. Wenn wir diese Gnade in uns aufnehmen, für uns in Anspruch nehmen, sterben wir und stehen mit dem Erlöser auf. Und wir haben ein ewiges geistliches Leben für immer. Befreit vor der Sklaverei der Sünde, Römer 6, 14, werden wir durch diese besondere Gnade, die Gott uns gewährt, nicht mehr die Macht der Sünde über uns haben. Und das heißt, die Sünde wird uns nicht mehr beherrschen. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, sagt Römer 6, 14. Das heißt, wir werden vor Gott nicht durch unser Verdienste wohlgefällig, sondern durch die Gnade Jesus, unser geliebter Erlöses. Auf diesen Grund gibt es auch keine unterschiedliche Größen der Liebe Gottes zu den Menschen. Manchmal denken wir, ja, ich bin Christ, ich komme jeden Sonntag hier und Gott liebt mich. Und vielleicht Gott liebt mich mehr als einer, der nicht kommt, aber das ist nicht so. Diese Größe, diese Liebe ist für alle Menschen, für alle. Wir müssen verstehen, was bedeutet Gnade in unserem Leben. Paulus spricht von Rechtfertigung. Die Tatsache, dass wir aufgrund unserer Annahmen in Christus vor Gott für gerecht geklärt werden, hängt vollständig von Gottes freiwilligen Erbarmen ab und von unserer freiwilligen persönlichen Entscheidung für ihn. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hatten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Lesen wir in Titus 3,4. Dies las keiner Vorstellung von auch billiger Gnade zu uns. Paulus selbst würde dieser überhaupt nicht zulassen. Billiger Gnade gibt es nicht. Du bist hier, ich bin hier heute. Und das hat einen Preis gekostet. Ich habe nachgedacht und habe mich gefragt, wie zeigt sich die Gottes Gnade in Paulus Leben? Weil Paulus hat viel über Gnade gesprochen und geschrieben. Und wie zeigt sich diese Gnade für Paulus? Und vielleicht nehmen wir ein bisschen jetzt zu uns, weil Paulo ein Mann, der oft allein und allein gelassen war. Oft war er alleine. Vielleicht fühlen wir uns so ab und zu auch allein gelassen. Der verhaftet wurde, gefesselt und angegriffen wurde, verfolgt, von einer Giftschlange gebissen, mehrere Male Schiffsbruch erlebte. Er musste von seinen Lieben getrennt leben. Er sah oft, wie geliebte Menschen von ihm gingen. Ich habe nachgedacht, ich glaube, dass Paulus viele Narben hat. Sowohl am Körper als auch an der Seele. Vielleicht ist es bei uns auch so, wir haben viele Narben. Einmal habe ich angefangen zu zählen, wie viele Narben habe ich. Bei 30, dann habe ich aufgehört zu zählen. Und jetzt, ich weiß, woher die Narben kommen. Das tut nicht mehr weh. Aber ich weiß, was war damals los. Und in meine Seele sind auch Narben. Das tut nicht mehr weh. Aber ich weiß, was ist da passiert. Und Gott hat Wunder gemacht, geheilt. Wenn wir so sehen, was Paulus gemacht hat, wie schafft er es nicht zu verzweifeln, der Verstand nicht zu verlieren, nicht aufzugeben, nicht verbittert zu werden? Wie hat das er geschafft? Weil er hat alles richtig gemacht, von Jesus erzählt, das Evangelium weitergegeben und was er zurückgekriegt. Das war nicht fair. Ich glaube, auch wir tragen so solche Narben, du und ich. Ich glaube, wenn Paulus hierher zu uns kommen würde und zu predigen, um uns das Wichtigste für unser Leben mitzugeben, dann würde es aus 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 predigen. Und da steht, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu wohlen Auswirkung. Und diese Gnade wird dir Frieden, Kraft, Hoffnung und Erlösung bringen. Du musst nur verstehen, was Jesus in der Bergpredigt erklärt hat. Nicht dein Tun und Wirken wird irgendwas bewirken, sondern die Einsicht, dass du ohne Gottes Gnade nichts erreichen kannst, was Ewigkeitswert hat. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, können wir ein bisschen vielleicht besser, ein bisschen mehr verstehen. Einmal kam ein Junge zum ersten Mal in der Kirche. Er war sehr mager, hat traurige und tiefliegende Augen, trug alte Kleidung und abgenutzte Schuhe an den Füßen. An diesem Tag waren viele Kinder da. Aber dieser Junge erregte die Aufmerksamkeit des Pastors. Und während dem Gottesdienst traf der Blick des Pfarrers immer wieder diesen Jungen. Und im Laufe der Woche beschließt der Pfarrer, neue Kleidung zu kaufen und sie den Jungen nach Hause zu bringen. Als er sich ihm näherte, hob derselbe Junge einen Stein auf und warf ihn nach dem Pastor. Er fiel bewusstlos und wurde mit einer Schnittwunde im Kopf ins Krankenhaus gebracht. Später, als er wieder zu sich kommt, beschließt er, Lebensmittel und weitere Kleidung für den Jungen zu kaufen. Als er dieses Mal an der Tür des Hauses ankommt, wird er vom Vater des Jungen empfangen und er sagt, wissen Sie, dass es mein Sohn war, der den Stein nach Ihnen geworfen hat? Warum bringen Sie dann trotzdem all das für ihn mit? Und die Antwort war, weil er es braucht. Weil er es braucht. Und das ist auch die Gnade. So geht Gott mit uns. Er sieht unsere Bedürfnisse. Er kommt uns entgegen. Und wir bewerfen ihn mit Steinen, die mit Schuld, Unglauben und vielen anderen Dingen beladen sind. Aber er gibt nicht auf, weil er weiß, dass wir ihn brauchen. Und das ist die Gnade. Wir allein schaffen wir das nicht, durchzugehen, Freude haben und noch die Ewigkeit zu bekommen. Das ist durch Gnade, Gottes Gnade. Du brauchst Gottes Gnade. Ich brauche jeden Tag Gottes Gnade. Vielleicht weißt du nicht, wie das funktioniert. Wie soll ich das machen? Ich will diese Gnade haben. Wie soll ich machen? Komm zu uns, zu Viktor, zu Andi, zu Jürgen und sag, ich brauche Hilfe. Einmal habe ich in Brasilien sowas erlebt. Wir haben einen Gottesdienst gehabt und normale Predigt und so weiter. Und zum Schluss kommt ein Mann und er weint und sagt, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus, ich schaffe nicht mehr alleine. Ich brauche Gnade, Gottes Gnade. Wenn du Fragen hast oder will diese Gnade haben oder dein Glaube schwach ist, komm zu uns, wir können mit dir beten, dir helfen. Du bist nicht alleine. Wir singen jetzt noch ein Lied. Die Gemeinde kann aufstehen.